Wenn ihr eure Bibel mit dabei habt, die Schriftlesung, das ist der Text, über den wir gemeinsam heute nachdenken wollen, Matthäus 2, Verse 16 bis 23, schlagt doch bitte auf. Auf einige Dinge werde ich uns während unserer Predigt doch aufmerksam machen. Wir erinnern uns, überschrieben habe ich die Adventspredigten mit den Worten, auf das erfüllt würde. Ja, und heute schauen wir uns ein solches, auf das erfüllt würde, auch wieder an. Es ist die vierte Prophetie, die wir gemeinsam uns anstudieren oder anschauen, die im Matthäus zu finden ist, im Zusammenhang mit der Geburtsgeschichte Jesu. Eine weitere Prophetie, die fünfte, finden wir auch in Versen 23, aber in Vers 23, wir werden keine Zeit haben, auf diese richtig einzugehen heute Morgen. Eben hat Bruder Vitali gelesen, Vers 18, schaut einmal in euren Bibeln, ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen, Rahel weint um ihre Kinder. Und diese Prophetie aus Jesaja, die ungefähr 700 noch etwas ausgesprochen worden ist von Jeremia, zitiert nun Matthäus und stellt sie im Zusammenhang mit dem Massaker in Bethlehem. Ja? Ist nicht unbedingt eine sehr freudige Angelegenheit, die uns da berichtet wird in der Heiligen Schrift. Und ich habe auch, ich glaube, ich habe kein Krippenspiel gesehen, bei dem das angesprochen wird, das Massaker der Kinder. Habt ihr schon bei einem Krippenspiel das mal gesehen oder gehört, dass das Massaker in Bethlehem angesprochen wird? Aber die Heilige Schrift stellt das eben so dar, ja, erklärt uns, was tatsächlich passiert ist, als dort in Bethlehem die Kinder ermordet worden ist. Das ist eine sehr schreckliche Begebenheit, die uns berichtet wird, aber es ist eben auch ein Teil der Geburtsgeschichte Jesu. Und das Interessante ist aber, und hier springe ich schon einmal vor, wenn ihr euch mal Zeit nehmt, vielleicht heute Nachmittag oder heute Abend, das 31. Kapitel aus Jeremia zu lesen, ihr werdet eins feststellen, eigentlich ist es ein herrliches Kapitel, das über die Wiederherstellung Israels spricht. Und interessanterweise ist inmitten dieses Kapitels aber eben diese Aussage zu finden im Zusammenhang mit dem Weinen der Rahel. Ich möchte euch einige Verse aus diesem 31. Kapitel des Jeremia vorlesen. Hört einmal hin, was gesagt wird. Und euch wird unmissverständlich klar, diese Prophetie des Jeremia wurde kurz vorher oder während der babylonischen Gefangenschaft, also als Jerusalem zerstört worden ist, als die Babylonier gekommen sind, die Juden gefangen genommen haben, weggeführt worden sind, mitten in diese Notzeit wurde diese Prophetie der Wiederherstellung in Jeremia oder von Jeremia gegeben. Hören wir einmal hin, was Gott durch diesen Propheten sagt, zum Beispiel in Vers 3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Wunderbar. Vers 4, ich will dich wieder aufbauen. Ja, du wirst aufgebaut dastehen, du Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder mit deinen Handpauken schmücken und ausziehen in fröhlichen Reigen. Und dann Vers 12 zum Beispiel, und sie werden kommen und auf den Höhen Zions jubeln und herbeiströmen zu der Güte des Herrn, zum Korn, zum Most, und so geht es weiter. Ein Vers nach dem anderen, der von der Zuwendung Gottes zu seinem Volk Israel spricht, und mittendrin kommt dann Vers 15, kommt dann dieser Hinweis, dass Rahel weint um die Kinder Israels. Sehr, sehr interessant, einmal den Zusammenhang zu sehen, und ich werde heute Morgen versuchen, mit euch gemeinsam das einmal zu erklären, wie es denn sein kann, dass Matthäus diese Prophetie die ja eigentlich an Israel gerichtet ist, hier im Zusammenhang der Geburt des Herrn Jesus stellt. Und es geht, wie gesagt, in diesem Kapitel 31 eigentlich um die Wiederherstellung Israels. Wie ist das einzuordnen? Manchmal ist das nicht so einfach. Und als ich heute Morgen die Predigt nochmal durchgelesen habe, habe ich so ein bisschen Bedenken gehabt, ob ich wirklich auch die Fähigkeit haben werde, das richtig rüberzubringen, dass ihr das versteht, annimmt und dann auch gesegnet werdet dadurch. Wir haben einen Gast hier ab und zu mal kommen, er heißt Dale, ja? Der Knoblauchfarmer, das ist, wie ich ihn nenne. Dale kommt aus, ich denke, Abbotsford, lebt er mit seiner Frau, aber seine Farm ist hier, so, der ist öfters mal hier. Und er kommt interessanterweise zum deutschen Gottesdienst, weil er das Deutsch auch beibehalten will. Und als ich letztes Mal mit euch über die Prophetie, die dritte Prophetie nachgedacht habe, die Matthäus gebraucht im Zusammenhang der Geburtsgeschichte Jesu, ist er auf mich zugegangen und hat mir gesagt, dass er eigentlich darüber seine Doktorarbeit geschrieben hat. Und zwar die Doktorarbeit, es ging darum, wie Matthäus eben das Alte Testament zitiert und wie das zu verstehen ist für die Juden gewesen, was er aus dem Alten Testament zitiert. Weil das ist die Voraussetzung, ja? Das ist das Grundlegende. Und das ist, was ich erwähnt habe und auch heute das, was ich erwähnen möchte, noch einmal unterstreichen möchte, das Matthäus-Evangelium wurde hauptsächlich für die Juden geschrieben. Das waren die ersten Adressaten. Und deshalb ist es auch so, dass viele der alttestamentlichen Stellen, die Matthäus gebraucht, es wird gar nicht gesagt, wo die stehen, welcher Prophet das ausgesprochen hat, warum nicht? Ja, weil die Juden das wussten. So, und in dieser Weise müssen wir auch verstehen oder das einordnen, was wir uns heute ansehen, wenn wir darüber lesen, dass hier die Rahel weint, ja, um ihre Kinder. Jeder Jude würde das richtig einordnen können. Die wissen genau, das kommt aus Jeremia. Und dieser Abschnitt in Jeremia spricht eigentlich über die Wiederherstellung Israels. So, wir sehen, dass auf der einen Seite diese Tragödie, das Traurige, das Weinen, die Not, aber das muss im Zusammenhang gesehen werden mit dem ganzen Kapitel. Und das ganze Kapitel spricht eigentlich von der Wiederherstellung, von der Zuwendung Gottes. Ja, zu seinem Volk in der Not. Ich werde das heute ein bisschen anders machen, wenn ich mit euch diesen Text anschaue. Ich werde einige Begriffe und ich werde einige Worte rausnehmen aus dem Text und diese versuche ich dann zu erklären und aus dieser Erklärung werden dann wir Lektionen für uns auch gewinnen. Und das erste Wort oder der erste Begriff, den ich rausziehen möchte aus diesem Text, ist das Wort Traum. Traum. Es wird in Kapitel 1 und 2 des Matthäus etliche Male angesprochen, dass Josef träumte. Ja? Aber nicht nur Josef, sondern auch die Weisen, die träumten auch. Ihnen wurde gesagt, ja, wie sie sich zu verhalten haben. Und hier zum Beispiel auch in unserem Abschnitt wird, ich denke, zweimal davon gesprochen, dass es dem Josef wieder geträumt hat. Nun, wir wissen das, dass für die jüdische Tradition oder für die Juden als solches Träume eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Im Alten Testament, und das war das Verständnis der Juden, ist es so gewesen, dass Gott schon durch die Propheten gesprochen hat, richtig, aber auch durch Träume. Und wir kennen alle diese wunderbaren Geschichten, zum Beispiel über Josef, ja, der geträumt hat, oder sogar Nebukadnezar, der heidnische König. So, die Juden legen eigentlich auch heute noch einen sehr großen Wert auf Träume, weil sie meinen, dass Gott immer noch durch Träume zu Menschen spricht. Und deshalb wundert es uns eigentlich, wenn wir das bedenken, dass das Matthäus-Evangelium oder der Bericht des Matthäus, das ist richtig ausgesprochen, an die Juden geschrieben worden ist, dass nur 5-mal von Träumen gesprochen wird. sollte eigentlich viel mehr geschehen, es ist nur fünfmal. Josef träumt, die Weisen träumen und dann interessanterweise in Kapitel 2 hört das Träumen auf, ist nichts mehr. Die ganze Zeit, die nächsten 25 Kapitel des Matthäus-Evangeliums lesen wir nichts davon und dann lesen wir noch von einem Traum. Wisst ihr, welcher Traum das war? Nein, es war die Frau des Pilatus, die träumt. Ja, und interessanterweise warnt Gott im Traum nicht den Pilatus, sondern seine Frau. Und das finde ich auch faszinierend, aber es ist auch interessant zu sehen. Die ersten zwei Kapitel, Traum, 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 fünfmal und dann nichts mehr. Und dann plötzlich die Frau des Pilatus träumt. Ja. Und das, ich denke, übrigens, die Frau des Pilatus wird ja in der Heiligen Schrift, sie bleibt namenslos. Es wird nicht gesagt, was ihr Name ist, aber die kirchliche oder die Kirchentradition, die Kirchengeschichte kennt ihren Namen aufgrund dessen, was wir haben viele Dokumente, gerade auch über diesen Pilatus. Und es wird gesagt, dass der Name dieser Frau, des Pilatus, Claudia gewesen ist, Claudia Procula. Und interessanterweise, die orthodoxe Kirche verehrt diese Frau, die ihrer Tradition nach zum Glauben gekommen ist. Deshalb verehren sie sie, weil sie zum Glauben gekommen ist. Und wir können uns das vorstellen, dass aufgrund dieses Traumes die Frau wirklich zum Glauben gekommen ist. Aber wir wissen es nicht. Und der 9. November ist der Gedenktag dieser Claudia in der orthodoxen Kirche. Und manche Bibellehrer sagen außerdem, dass die Claudia, die in 2. Timotheus 4, Vers 21 genannt wird, sehr wahrscheinlich, möglicherweise diese Claudia gewesen ist, ja, die Frau des Pilatus. Aber genau wissen wir das nicht. Aber hier ist das Prinzip, die Lektion, die ich mit euch ansprechen will, im Zusammenhang dessen, was wir über Träume oder den Traum im Matthäus-Bericht erkennen. Heute sagen ja manche Menschen, ich habe geträumt. Ja? Und dann sagen sie, es war ein prophetischer Traum und dieser Traum bedeutet das und das. Und wir stehen da und denken, naja, wie bewerten wir das? Sind das wirklich so geistliche Menschen, dass Gott in dieser Weise zu ihnen spricht, dass er Träume ihnen gibt? Ich verneine es ja nicht, dass es Träume gibt. Ich weiß, dass gerade auch heute sehr viele muslimische Menschen Träume haben, die sie zu Jesus bringen. Ja? Aber wie ist das mit uns, die wir im Westen leben? Können wir das grundsätzlich sagen, dass das immer noch die Art und Weise ist, wie Gott mit seinen Menschen kommuniziert? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und der Matthäusbericht ist für uns dazu, so wie ich denke, so eine kleine Lektion oder Anleitung, wie wir das zu verstehen haben. Ja, für die Juden war das sehr wichtig, dass man träumt. Und Matthäus hätte in jedem Kapitel interessanterweise über das Träumen schreiben können. Und das wäre judengerecht, weil sie das lieben. Macht er nicht. Und interessanterweise ist es so, dass nur im Matthäus-Evangelium das Wort Träumen gebraucht wird. In keinem anderen Bericht sonst. Ist auch interessant. In keinem anderen Bericht finden wir dieses Wort Träumen oder Traum. Und ich denke schon, dass das vielsagend ist, auch für uns. Weil unserem Verständnis nach, wie teilt sich Gott uns mit heute in der Gemeinde? Durch Träume? Wisst ihr, ich habe auch viele Träume. Ich träume jede Nacht irgendetwas. Und eins weiß ich mit Sicherheit, diese Träume haben prophetisch gesehen wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, keine Bedeutung, keinerlei. So habe ich zum Beispiel geträumt, dass ich drei Nilpferde jage. Das war ein Traum gewesen. So, setze ich mich nun hin und überlege, naja, was hat das zu bedeuten, dass ich 3 Nilpferde jage? Nein, das ist Zeitverschwendung, das weiß ich. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf da abgeht, aber ja, ich träume sehr viel und ich muss sagen, ich habe noch von keinem Engel geträumt, der mir begegnet ist und der mir gesagt ist, was zu tun sei. Warum nicht? Gerade aus diesem Grund. Gott teilt sich mit in seinem Wort. Er teilt sich mit in Jesus Christus. Das ist es, wo wir die Offenbarung Gottes finden. Und das ist genug. So, wenn Menschen auf uns zugehen und uns irgendwas erzählen, was sie geträumt haben, wir können ruhig, wir brauchen nicht zu widersprechen, wir brauchen da keinen Konflikt herbeizurufen. Wir lassen sie einfach stehen. Wir können sagen, ich glaube nicht, dass Gott sich in dieser Weise sich mitteilt. Sonst würde das, ja, das würde es eigentlich vermehrt geben. Und ich werde das gleich erklären, warum ich das sage. Gott teilt sich mit in Jesus Christus, in seiner vollständigen Offenbarung des Wortes Gottes. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wenn wir die Bibel haben, mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Träume. Wenn wir die Bibel lesen, kriegen wir die Wegweisung für unser Leben von A bis zum Ende, ja, bis A bis Z. Die Schrift sagt uns aber, dass am Ende der Zeit eine besondere Zeit sein wird, wo es wieder Träume gibt. Gott wird sich wieder durch Träume mitteilen. Ich lese uns, ihr kennt alle diese Passage aus Apostelgeschichte 2, Vers 17. Aber schaut einmal, was da genau steht, weil uns da genau die Erklärung gegeben wird, wann das stattfinden wird und wie wir das einzuordnen haben. Ist auch sehr interessant. Es wird gesagt, am Ende der Zeit. Wann ist das Ende der Zeit? Was bedeutet dieser Begriff Ende der Zeit? Wir können, wenn wir die Bibel studieren, das Alte, das Neue Testament, können wir sicher sein, dass dieser prophetische Begriff eigentlich Ende der Zeit von der Trübsalzeit spricht. Eigentlich von dem letzten Ende der Trübsalzeit. So, meine Frage ist, leben wir in der Trübsalzeit heute? Mit Sicherheit nicht. Sonst hätten wir all diese Gerichte, von denen die Offenbarung ganz klar spricht, die furchtbar sein werden. Hätten wir das erlebt. Aber hier wird gesagt, am Ende der Zeit, und wir verstehen, aha, das ist noch Zukunft. So sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Ja? So, diese besondere Zeit, wo Gott wieder durch Träume spricht oder Visionen, ist vorbehalten für die Trübsalzeit. Und das ist genau mein Argument im Zusammenhang mit den Träumen. Wenn das etwas ganz Natürliches oder Normales oder Gängiges wäre, dass man Gottes Anweisungen träumt, dann würde die Schrift das nicht erwähnen, dass die Endzeit besonders dadurch gekennzeichnet ist. Und da wir nicht in der Endzeit sind, also nicht in dieser Trübsalzeit, sind Träume eigentlich nicht das Normale, sondern das Außergewöhnliche. Prophetische Träume sind nicht die Norm, sondern eher die Ausnahme, schon dem Matthäusbericht nach. Das ist das Verständnis, was ich habe, wenn ich das Ganze studiere. Und dieser Matthäusbericht wurde an jüdische Menschen geschrieben, die mehr darum gaben, auch gerade, wenn es um Traum geht. So, und das ist nicht, wie Gott sich gegenwärtig offenbart durch die Träume, er offenbart sich durch sein Wort. Und das ist die Lektion für uns heute. Ja? Warten wir nicht auf irgendeinen Traum, warten wir nicht auf irgendwas Hörbares, wo wir einen Engel sprechen hören oder Gott sprechen hören. Ja, mache das und das. Die Heilige Schrift reicht aus. Und wenn ich die Heilige Schrift lese, dann weiß ich ganz genau, wie ich zu leben habe. Ja? Zur Ehre Gottes, mit Sicherheit. So, das ist die erste Lektion, die wir gemeinsam aus diesem Text herausfiltern können. Das nächste Wort oder Namen ist der Begriff Rama. Schaut mal in eurem Text, und auch der Name Rahel. Und dann natürlich die Frage, wie ist das einzuordnen, was wir hier lesen? Ja, wir verstehen schon, dass hier etwas sehr Traumatisches passiert ist in Bethlehem und dass dort ein gewaltiges Weinen war. Aber wie passt das mit der Rahel zusammen, die, wie es scheint, ihrer Zeit geweint hat? Vers 18, ich lese uns das noch einmal. Ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. So, was ist mit Rama gemeint? Zunächst einmal. Auch hier ist es sehr hilfreich, wenn man sich mit der jüdischen Geschichte ein bisschen auskennt, wenn man die jüdische Kultur kennt. Nun, manche von euch erinnern sich noch ganz genau an die Margarinen, sag mal Sorte, Margarine, Marke, Rama. Rama macht das Frühstück gut. Kennt ihr das? Und dann kam da so eine junge Dame angeradelt mit einem unmöglichen Hut, mit komischen Früchten da auf dem Hut. Wer trägt denn sowas? Ja? Und übrigens, ich habe mal nachgeguckt, diese junge Dame heißt Jule. Jule, interessant. Und dann brachte sie diese Rama und zum Frühstück. Und dann war Rama, macht das Frühstück gut, so ungefähr. Ja. So, ihr Lieben, mit Sicherheit ist dieses Rama nicht gemeint. Ja. Sondern die Bibellehrer sagen uns, dass es ein Ort in Israel gegeben hat, der tatsächlich Rama hieß. Manche sagen, es gibt sogar mehrere Orte, es gab mehrere Orte. Aber dieses besondere Rama anscheinend als Ort, es war ein Sammlungsplatz für die vertriebenen Juden, gefangen genommenen Juden, die dann nach Babylon gebracht worden sind. Wie so ein Lager, wo sie gefangen gehalten wurden, um sie dann in die Gefangenschaft zu bringen, Rama. Und man sagt, dieser Ort liegt etwas nördlich von Jerusalem, und der geschichtliche Zusammenhang ist wahrscheinlich, dass die Juden von da in die Gefangenschaft geführt worden sind. Rahel können wir eher einordnen. Ja? Wer war Rahel? Es war die Ehefrau des Jakob. Ja? Und wir wissen auch genau, dass sie bei der Geburt des Benjamin gestorben ist. Die Sache ist nur die, wie passt das zeitlich? Versteht ihr, was ich meine? Rahel ist ungefähr, grob geschätzt, 1000 Jahre vorher gestorben, bevor die Juden gefangen genommen worden sind, weggebracht worden sind. Wie kann sie weinen? 1000 Jahre vorher, ja, wenn die Juden weggeführt, das ist ein Problem. Das ist nicht so einfach. Und ich will ganz kurz über die Rahel etwas sagen. Und dann werden wir vielleicht, ich hoffe, wir werden das richtig einordnen können, wie diese Prophetie hier hineinpasst in die Geburtsgeschichte und mit dem, was dann in Bethlehem passiert ist, als die Kinder umgebracht worden sind. Das Erste, was wir wissen müssen im Zusammenhang dieser Aussage, ja, in Matthäus, ist, dass diese erwähnte Rahel in Bethlehem beerdigt ist. Und wir sagen, das wusste ich. Ihr Lieben, das ist aber außergewöhnlich. Außergewöhnlich warum? Ich lese erstmal aus 1. Mose 35, Vers 19, wo uns ganz klar gesagt wird, wo sie beerdigt ist. Und dann will ich darauf eingehen, warum das außergewöhnlich ist. 1. Mose 35, Vers 19 wird Folgendes gesagt. Also starb Rahel, und ward begraben an dem Wege gen Ephrata, das nun heißt Bethlehem. Und ich sage, naja, es wird einfach berichtet, was passiert ist, was ist da Ungewöhnliches dabei. Ungewöhnlich ist das Ganze deshalb, weil all die anderen Mütter Israels, und dazu gehört die Eva, dazu gehört der Tradition nach Sarah, dazu gehört Rebekka und Lea, alle anderen dieser Mütter Israels sind begraben, wo? In Hebron, im Grab der Patriarchen. Rebekka ist eine Ausnahme. Als einzige Mutter Israels liegt sie dort am Wegesrand begraben in der Nähe von Bethlehem. Am Wegesrand des kleinen Örtchens Bethlehem. Und die Frage ist, warum? Warum ist das so? In welcher Weise ist das bedeutend? Warum ist es wichtig? Und die Antwort ist sehr einfach, ihr Lieben, weil es Gottes Wille war, dass sie dort beerdigt wird. Und ich werde das gleich erklären, warum. Rahel wurde am Wegesrand der kleinen Stadt Bethlehem beerdigt, weil erstens ihr Grab als eine Ermutigung dienen sollte für die Gefangenen, die nach Babylon gebracht werden. Das werde ich nachher noch erklären. Und zweitens, weil in Bethlehem seiner Zeit der Messias, der Trost Israels, geboren werden sollte. Es war Gottes Wille, dass sie dort geboren wurde. Nicht geboren, sondern beerdigt werden sollte, damit sie eine Ermutigung ist für das Volk Israel, für die Juden und dann natürlich auch darauf ein Hinweis darauf sein soll, dass in Bethlehem der Trost Israels, Jesus Christus, geboren wird. Nun schaut einmal, durch die ganze Geschichte Israels, das ist ja auch eigentlich nicht außergewöhnlich, aber es ist so, immer wussten die Juden ganz genau, wo Rahel begraben liegt. Es war ein allgemein bekannter Ort und markanter Punkt, vielleicht ein Treffpunkt. Im Englischen sagt man Landmark. Ja, so zum Beispiel 1. Samuel 10, Vers 2. Hier geht es um die Geschichte mit dem Propheten Samuel, der zum Saul spricht, der noch nicht König war, der zum König ernannt werden sollte zu einem späteren Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt hat Saul nach zwei entlaufenen Esel seines Vaters gesucht. Aber in dieser Begegnung des Propheten Samuel mit Saul wird Folgendes gesagt. Hier spricht der Prophet: Wenn du von mir gehst, so wirst du zwei Männer finden bei dem Grab Rahels an der Grenze Benjamins. So. Ungefähr 400 Jahre nach dem Tod Rahels wusste man in Israel, wo ihre Grabstelle ist. Samuel, der Prophet, wusste das, Saul wusste das, der eben nach den Lasttieren seines Vaters gesucht hat. Und heute, ihr Lieben, 4000 Jahre später, weiß man das auch, wo Rahel ihre Grabstelle hat. Die Grabstelle Rahels heute ist ein kleines Mausoleum, man kann sagen eine Kirche, die mitten in einem Gebiet liegt, das eigentlich den Palästinensern gegeben worden ist. So drumherum gehört alles den Palästinensern. Das Grab Rahels gehört Israel. Das war Israel so wichtig gewesen, dass sie nicht gescheut haben, Geld da auszugeben, um eine Festung drumherum zu machen. Und das Grab Rahels ist eine Festung. Es ist sehr gefährlich, dahin zu kommen. War jemand von euch bei dem Grab Rahels gewesen, die in Israel? Ist zu gefährlich. Ja? Mir wurde gesagt, oder ich habe es gelesen, man muss durch einen Korridor fahren, wo die Mauern, ich weiß nicht, wie hoch sind, weil die Palästinenser immer wieder die Leute, die zu diesem Grab hinfahren wollen, angreifen. Ja, und dieses Grab wird bewacht Tag und Nacht von der israelischen Armee. Und trotzdem Und trotz dieser Gefahren gehen noch sehr viele Pilger, noch sehr viele Juden zu diesem Grab. Wieso das? Wieso ist das so wichtig für Israel, dass sie eben das Grab der Rahel dort dann auch noch für sich selbst beanspruchen? Es ist so, weil für die Juden Rahel die beliebteste aller Mütter Israels ist. Sie wird im Judentum die Mutter Israels genannt. Nicht nur eine Mutter, wie zum Beispiel Sarah oder wer auch immer, sondern die Mutter mit einem großen, die Mutter Israels. Und der Muttertag Israels ist interessanterweise der Todestag der Rahel. So, warum ist sie so geliebt in Israel? Warum wird sie so verehrt? Ihr Lieben, genau aus diesem Grund, weil sie nicht mit den anderen Größen beerdigt liegt in diesem, man kann sagen, Patriarchengrab, Königsgrab, was immer, sondern hier am Wegesrand, schlicht und einfach, bei der kleinen Stadt Bethlehem. Bei ihren Kindern, sie will bei ihren Kindern sein, bei ihrem Volk sein. Und die Juden, die das wissen, dass hier irgendwie ist das in die jüdische Seele eingebrannt, dass diese Mutter Israels, die Mutter Israels, Rahel, jemand ist, die nach ihnen schaut, die für sie betet, die für sie eintritt. So, sie fühlen diese Nähe zu dieser Person, mehr als zum Beispiel zu Sarah. Und die Prophetie aus Jeremia, deren Hintergrund eben die Wegführung Judas in die babylonische Gefangenschaft ist, spricht davon, dass während die Juden in die babylonische Gefangenschaft gebracht wurden, sie in ihrer Not sich daran erinnerten, was der Prophet seinerzeit geschrieben hat, nämlich, dass die Mutter Israels, Rahel, eigentlich tief betrübt ist über ihre Kinder, die nun in die Gefangenschaft geführt werden. Es ist ihr nicht gleichgültig, so, das ist der Hinweis, sondern sie ist tief betrübt. Und wenn wir ein wenig weiterlesen in der Prophetie, eben in Jeremia 31, dann sehen wir auch, dass ihr Klagen, dass ihr Weinen umgedreht werden soll und die Menschen getröstet werden sollen. Ich lese uns aus Jeremia 31, Vers 15 und 16. Zunächst einmal das, was wir eben gelesen haben, was wir kennen, auch aus Matthäus. So spricht der Herr, eine Stimme wird in Rama gehört, bitterliches Klagen und Weinen. Rahel weint ihrer Kinder willen und will sich nicht trösten lassen wegen ihrer Kinder, weil sie nicht mehr sind. Vers 16, nächster Vers. So spricht der Herr, halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen. Denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, spricht der Herr, denn sie sollen aus dem Land des Feindes zurückkehren. Der nächste Vers. So, in der tiefen Not der Wegführung, Gefangenschaft Babylon, nach Babylon, tröstet Gott sein Volk durch diesen Propheten Jeremia, der eben davon spricht, dass die Mutter Israels weint, aber dass sie getröstet werden soll und in dieser Weise sollen auch die Gefangenen getröstet werden. Und in dieser Weise muss auch die Prophetie in Matthäus verstanden werden. In der Zeit der Not für Israel und besonders für die Bewohner Bethlehems verspricht Gott selbst, dass er trösten wird. Die Juden, die in ihrer Not, auch angesichts des Massakers der Kinder, die sind nicht ohne den Beistand Gottes. Und hier sehen wir, erkennen wir die geistliche Komponente, die uns ganz klar dargereicht wird, indem Matthäus eben diese Prophetie aus Jesaja gebraucht. Sie hat eine Bedeutung für die Weggeführten nach Babylon, aber ebenso hat sie auch eine Bedeutung für die Menschen, die in dieser Zeit lebten, in Bethlehem besonders, und sie hat auch eine Bedeutung für uns heute, ihr Lieben. Weil der beste Beistand im Leben eines in Sünde lebenden Menschen ist der Heiland dieser Welt. Jesus Christus, der in Bethlehem geboren worden ist. Es gibt noch bei weitem mehr zu sagen, aber ich lasse das mal für heute. Es reicht für uns zu wissen, ja, dass Rahel, die um ihre Kinder trauert, hier in dieser Weise auch gebraucht wird für alle trauernden Menschen, nicht nur in Bethlehem, sondern in Israel, aber auch für uns heute, die um ihrer Sünde willen trauern und dann auch wissen dürfen, dass sie getröstet werden durch Jesus Christus, den Heiland dieser Welt. Was wir aber aus dieser Betrachtung über Rama und Rahel dann auch mitnehmen können, ist Folgendes. Wir sehen in all dem, was passiert, dass Rahel gestorben ist, dass sie nicht in dem Grab der Patriarchen gelandet ist, sondern hier am Wegesrand Bethlehem, sieht ihr Gott als den kosmischen Dirigenten, der alles dirigiert, ja, dass nach seinem Willen alles geschieht, ja, und sein Wohlgefallen ist daran zu erkennen, wie die Geschichte der Menschheit abläuft. Wunderbar. Der Grab der Mutter Israels, Rahel, dient als eine Erinnerung und auch Ermutigung für den handelnden Gott, der in das Leben der Menschen eingreift. Ihr Lieben, Gott muss die Sünde angehen, er muss die Sünde strafen, das wissen wir aus der Heiligen Schrift, aber über all dem ist er doch ein sehr, sehr gnädiger Gott. Die Not des Volkes Israel und auch die Not der Bewohner Bethlehems in dem Massaker ihrer Kinder vergegenwärtigt uns, dass wir in einer von der Sünde verseuchten Welt leben. Wir schauen um uns herum, wir sehen, was passiert, gerade letzte Woche auch in Australien, was jeden Tag eigentlich fast passiert mit den Abtreibungen. Wir leben in einer von der Sünde verseuchten Welt, in einer dunklen Welt. Aber es ist das Wort Gottes, das uns daran erinnert, dass das Leben des Menschen Gottes, ja, in Gottes Hand ist und dass auf uns etwas Besseres wartet, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben. Wir als Menschen Gottes sollen getröstet werden, ganz gleich, in welcher Not wir uns befinden, ganz gleich, wie dunkel es um uns wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr seht diese Dinge, die passieren in der Welt und man kann nicht nur traurig werden, man kann auch ängstlich werden. Ich werde ängstlich, ich weiß das. Ich lese das Wort Gottes und ich erkenne, Gott steht über allem. Er ist der souveräne Gott, der alles lenkt und führt und dann schlussendlich zu dem Ziel kommt, was er festgelegt hat. Und ich bin sein Kind. Welch ein gewaltiger Trost ist das. Noch einen Namen will ich ganz schnell ansprechen in unserer Predigt, bevor wir dann aufhören, Schluss machen. Und das ist der Name Herodes, der hier dann auch genannt wird. Herodes ist der, ich sag mal, der unheilvolle Name, der unweigerlich auch mit der Weihnachtsgeschichte verbunden ist. Und interessanterweise wird im Weihnachtsbericht der Name des Herodes öfters genannt als der Name des Josef. Ja? Wir haben im Neuen Testament insgesamt, ich denke, 5 Herodes, manche sagen 6 verschiedene Herodes. Wir wissen ganz genau, wer dieser Herodes ist. Es ist der große Herodes, der große. Das ist der Herodes, der unter anderem auch sehr viel Energie, sehr viel Geld eingesetzt hat, um den Tempel in Jerusalem zu bauen. Und allem Anschein nach war das ein gewaltiges Bauwerk, wunderschöner Tempel gewesen. Er tat es mit einer bestimmten Absicht und wir werden das auch sehen am Ende dieses Abschnittes der Predigt, warum er das gemacht hat. So, Herodes der Große, in unserem Fall hier in Matthäus 2, er ist derjenige, der es befohlen hat, dass die Kinder, dass die Säuglinge getötet werden in Bethlehem. Und wenn wir den Bericht mit dem Herodes lesen an dieser Stelle in Matthäus, dann sehen wir, dass Herodes eigentlich, lass mich mal das so sagen, ein gläubiger Mensch war. Er war ein gläubiger Mensch. schlussendlich hat er das geglaubt, was die Weisen vom Morgenland gesagt haben, dass der neugeborene König der Juden wo geboren wird? In Bethlehem. So, er hat das geglaubt. Und deshalb hat er seine Soldaten dahin geschickt, um die Kinder dort zu ermorden. So, anstatt Buße zu tun, hat er in seinem falschen Glauben genau das Gegenteil gemacht. Er unternahm alles, was ihm möglich war, um den Messias zu beseitigen. Und ganz gleich, was wir über diesen Herodes sagen können, welche negativen Begriffe wir über ihn im Zusammenhang mit ihm nennen können, Muttermörder, Massenmörder, böser Mensch, Psychopath, wer weiß nicht was alles. Das schrecklichste Wort, der schrecklichste Begriff ist doch Werkzeug des Satans. Glaubt ihr, dass er das gewesen ist? Absolut, absolut. So, was war das Ende dieser Rebellion des Herodes gewesen? Hat er irgendwas gewonnen dadurch, dass er all diese Sachen gemacht hat? Besonders auch das Massaker an diesen Kindern. Nun ja, in unserem Text wird das ganz kurz angesprochen. Es wird nur gesagt, dass er gestorben ist. Es wird uns nicht gesagt, wie er gestorben ist. Aber aus der Geschichte wissen wir, wie er gestorben ist. Er hat einen furchtbaren Tod gehabt. Genau wie seinerzeit sein Enkelsohn, von dem uns berichtet wird, wie er gestorben ist in der Apostelgeschichte. So, wir schauen uns das Leben des Herodes an. Er war ein mächtiger Mann, hat sehr viel Einfluss gehabt, aber sein Leben war absolut miserabel gewesen. Sein Tod war schrecklich gewesen und seine Ewigkeit, ihr Lieben, ist ein Horror. Und die Lehre, die wir daraus ziehen, ist diese. Es lohnt sich nicht, in der Rebellion gegen Gott zu leben. Und es lohnt sich auch nicht, in der Gleichgültigkeit Gott gegenüber zu leben. Wir als Menschen haben genug Beweise für die Existenz Gottes in der Schöpfung, zu wissen, dass es einen Gott geben muss. Mehr als das. Wir haben die Offenbarung Gottes in seinem Fleisch gewordenen Wort, Jesus Christus, uns in seinem Schrift gewordenen Wort der Bibel. Beschäftigen wir uns damit. Schlussendlich hängt unsere Ewigkeit damit zusammen, wie wir auf diese Offenbarung Gottes reagieren. Ich will uns etwas sehr Interessantes erzählen und das steht auch im Zusammenhang dessen, dass Herodes sehr viel Geld ausgegeben hat für den Bau des Tempels in Jerusalem. 2007, schon einige Jahre zurück, wurde interessanterweise das Grab des Herodes gefunden, des Herodes des Großen in Israel. Und die Archäologen sagen, das ist ein außergewöhnlich wichtiger Fund gewesen und sie haben das 2007 gab es Artikel darüber, es stand in der Zeit und das Grab des Herodes wurde gefunden. Es war ein Mausoleum, auch etwas ein größeres Gebäude, ja, wo er dann beerdigt worden ist. Und das Interessante ist, dass dieses Grab des Herodes, ratet einmal, wo es ist, wo es sich befindet. Ihr werdet es wahrscheinlich vermuten, kurz vor Bethlehem. Stellt euch mal vor, Herodes der Große, der irgendwo in Israel sich hätte ein Grab bauen können, in Jerusalem, der Hauptstadt. Wo baut er sein Grab? In Bethlehem. Wisst ihr, Lieben, dieser Herodes hat ein, wir nennen das Messias-Komplex gehabt. Er hat von sich als einem König gedacht, der aus der Königslinie Davids kommt und dann König der Könige ist, ja, so wie er versprochen ist im Alten Testament. Und deshalb ließ er zum Beispiel den Tempel bauen, sodass sich die Juden ihm gegenüber positiv über ihn denken. Und deshalb ließ er sein Grab auch in der Nähe von Bethlehem bauen, damit die Juden wenigstens nach seinem Tod vielleicht doch erkennen, dass er der versprochene König ist aus dem Alten Testament, dass er aus der Linie Davids kommt. Er kam nicht aus der Linie Davids, er war nicht einmal ein Jude, aber er wollte das. Und in dieser Weise, wenn wir darüber nachdenken, was das für ein Mensch war, was er gemacht hat, wie er gelebt hat, wo er sein Grab dann auch hatte, wird uns bewusst, dieser Herodes, der Große, ist ein Vorschatten des Antichristen, der Messias sein will. Aber ihr Lieben, der echte Sohn Davids und der König der Juden ist niemand anders als Jesus Christus, der in Bethlehem geboren wurde von der Jungfrau Maria. So was können wir aus der heutigen Predigt mitnehmen, nach Hause. Ihr Lieben, das Erste, und das können wir unterstreichen, und das ist das Wichtigste. Gott lässt uns nicht alleine in unserer Not. Was immer diese Not ist, Gott lässt uns nicht alleine. Jesus Christus ist der wunderbare Erlöser, der uns aus unserer Not der Sünde rettet. Und das Wort Gottes sagt uns, sollte er mit ihm uns nicht alles geben, versteht ihr das? Alles, was zum Segen dient. Wir haben nun diesen Segen, dass wir gerettet sind durch Jesus Christus. Und sollte nun Gott mit Jesus Christus uns nicht alles andere geben, was zum Heil dient, zur Heiligung dient? Natürlich, die Antwort ist natürlich, wir sind ja seine Kinder. Die Prophetien des Alten Testaments sprechen von Jesus als einem solchen, der von einer Jungfrau geboren wird in der Königsstadt Bethlehem. Diese sowie auch viele andere Prophetien haben sich ganz klar in Jesus Christus erfüllt. Aber die größte aller Prophetien, das steht noch aus. Wir haben 224 Prophetien, die ganz klar davon sprechen, dass Jesus wiederkommt. Ja, das sind Prophetien. Jesus selbst sagt, ich komme wieder. Sind wir bereit? Jesus steht vor der Tür. Sind wir bereit? Leben wir richtig im Advent? Und das ist die Botschaft eigentlich, die Hauptbotschaft des Advents überhaupt. Jesus steht vor der Tür. Er kommt. Sind wir bereit? Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen.